Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An meiner virtuellen Seite ist wie immer Fabian Knottnerus. Moin Knotti, hast du zufällig in den letzten 24 Stunden irgendjemandem eine Backpfeife gegeben?
Mache ich normalerweise gerne, aber in den letzten 24 Stunden habe ich ausnahmsweise mal drauf verzichtet.
Keinen deutschen Nationalspieler angegangen, alles gut. Ja, Nenad Bjelica, vielleicht reden wir da bald auch noch über einen Transfer, denn der Letzte, der sich sowas erlaubt hat in der Bundesliga, Norbert Meyer, vor, glaube ich, knapp 20 Jahren, der hat danach nicht mehr so lange gemacht. Und es gibt so einen gewissen Ex-Unioner Kulttrainer, der gerade seinen Job verloren hat beim 1. FC Köln. Und wenn ich wetten müsste, wenn ich wetten dürfte, wenn ich wetten wollen würde, dann würde ich sagen, Steffen Baumgart führt dieses Jahr seinen Herzensverein Union Berlin noch zum Klassenerhalt. Aber das ist heute nicht das Thema, denn wir können darüber nur hier vage spekulieren. Wir wollen über Transfers mit euch sprechen, die passieren, die nicht passieren. Und da müssen wir, ja, wir sind nicht das FC Bayern TV oder FC Bayern Transfermarkt, aber wir müssen einfach über diesen FC Bayern sprechen, weil es einfach der Verein ist, der hier die meisten Schlagzeilen schreibt, selber öffentlich. Also man muss da nicht groß recherchieren. Das machen natürlich einige und die sind ja auch immer sehr nah dabei. Aber Christoph Freund, der neue Sportdirektor seit Spätsommer, Herbst, hat gestern selbst bestätigt, dass Kieran Trippier, der englische Nationalspieler, 33 Jahre alt, Newcastle United, nicht zum FC Bayern kommen wird. 15 Millionen Euro wurden geboten für den Mann, der seine Verdienste hat, aber der jetzt auch nie über seine Karriere der absolut unangefochtene Top-Rechtsverteidiger war, den du eigentlich, wenn du so einen alten Spieler für so einen Betrag verpflichtest, sein müsste. Knotti, kann man noch wirklich sagen, dass der Bayern-Vorstand, das Bayern-Scouting-Kader-Planungsteam einen Plan hat? Wir haben ja am Montag schon darüber gesprochen, aber wir müssen jetzt ja schon wieder drüber sprechen. Kann man sagen, dass die einen Plan haben? Denn sie sagen, sie verfallen nicht in Panik und sie machen nichts, wovon sie über 100% überzeugt sind. Aber es ist halt einfach der 25. Januar und in einer Woche ist das Transferfenster rum. Und ja, sie haben immer noch nichts gemacht, außer Eric Dier.
Ja, also nach Planung oder nach viel Planung wirkt das überhaupt nicht mehr. Also im Sommer schon, finde ich nicht. Die offenen Baustellen waren im Sommer für mich schon völlig klar und wirklich obvious, was du da tun musst. Dass es nicht wirklich top-notch ein Spieler sein muss, der dich in der Qualität nach vorne bringt. Das war meiner Meinung nach auch klar, aber gerade die Quantität, die Breite im Kader. Du wusstest, es kommt der Afrika- und der Asien-Cup. Du wusstest, dass ein paar Spieler von dir nicht da. Du weißt auch, es kann immer mal wieder jemand verletzt ausfallen. Deshalb war für mich schon relativ offensichtlich, dass die im Sommer ein wenig Planung hatten. Und jetzt wird's gefühlt von Tag zu Tag immer wilder. Also ich kann mich nicht daran erinnern, jetzt den letzten Sommer mal zurückgenommen, wann das mal so verrückt war, wann es so viele Gerüchte rund um den FC Bayern gab, die im Sande verlaufen sind, die aber auch wirklich in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Also Bayern war doch sonst immer dafür bekannt, das ruhig zu machen, dass das erst kurz vorher bekannt wurde, um wen es geht, wer dann überhaupt dahin wechselt oder wer den Verein verlässt. Jetzt mittlerweile ist das ein offenes Geheimnis, an wem die interessiert sind. Jeder weiß davon, aber sie kriegen es nie hin, dass es mal zum Abschluss kommt. Wie viele Spiele hatten wir mittlerweile in den letzten 6 Wochen, die mit Bayern in Verbindung gebracht wurden?
Das waren gefühlt 20 Stück. Du kannst schon zwei Elfen gegeneinander stellen. Es ist unfassbar.
Ja, das ist völlig wild. Und vor allem, es war irgendwie die wirklich auf Top-Niveau waren. Da war für mich relativ schnell klar, okay, die kriegen sie auf gar keinen Fall jetzt im Winter. Und das andere ist alles irgendwie nur so eine Notlösung, so eine B-Lösung, wo irgendwie keiner von allen so richtig damit zufrieden ist.
Ja, und ich finde auch, das ist der eine Punkt, dass es alles öffentlich ist und das The Daily Soap ist und man sich fragt, wer da diese Infos immer steckt, weil es ja jetzt alles andere Verantwortliche waren in den letzten 12 Monaten und es ist immer so war. Egal ob Freund, egal ob Neppe, egal ob Brazzo, Olli Kahn, egal, es kommen immer die Infos direkt raus. So, und die stimmen ja auch. Also es wird ja nicht mal dementiert danach. Also es wird ja nicht mal ansatzweise dementiert. Und dann frage ich mich, was ist da aus dem FC Bayern geworden? Denn ja, früher, also ein Arjen Robben, das hat sich nicht angedeutet, dass man sie damals so verpflichtet hat. Klar, so ein Lewandowski, das stand fest. Aber das war auch seriös. Es stand fest, okay, der will nur zu Bayern, der geht zu Bayern. Und wenn es soweit ist, wenn die es verkünden dürfen, 1.1., ablösefrei, wie das dann so ist, dann wird das vollzogen. Auch so ein Thiago, damals Thiago oder nix, Thiago wird verpflichtet, fertig. Mario Götze, das beste Beispiel, auch wenn das jetzt nicht der allerbeste Transfer war, aber das stand einfach fest. So, zack, Ausstiegsklausel gezogen, keine großen Verhandlungen, einfach verpflichtet. Und davor war nichts bekannt. So, und das war natürlich dann ein Schock. Aber das war nicht diese, geht er jetzt, kommt er jetzt, wen holen sie, wie viel bieten sie, lehnen sie es ab. Und jetzt sich da hinzustellen und zu sagen, ja, wir machen nichts Unvernünftiges, wir machen nur was, wovon wir zu 100% überzeugt sind, das ist einfach Quatsch. Weil du kannst nicht Kieran Trippier für 15 Millionen verpflichten wollen, weil das wurde ja schon angeboten. Wenn Newcastle das dann ablehnt, ist es ja fast schon ein Geschenk für den FC Bayern, finde ich. Und dann auf der anderen Seite einen Sascha Bowie, der, ja, er spielt bei Galatasaray Istanbul. Und ja, er hat jetzt noch nicht die größten Credentials, er hat noch nicht den krassesten Lebenslauf. Aber da zu sagen, 20 bis 25 Millionen Euro sind zu viel, was man jetzt ja auch liest, aus denselben Quellen, die alles andere berichten in den letzten Monaten, Plettenberg da an erster Stelle, dann frage ich mich, haben die auch mal auf Transfermarkt nachgeguckt, was so Marktwerte sind und was so Marktwertentwicklungen auch sein können? Weil das erschließt sich mir nicht, dass ein 23-Jähriger, der wirklich absolut in Topform ist, der Champions League gespielt hat, Galatasaray könnte mit ein bisschen mehr Glück im Achtelfinale stehen. Das ist jetzt zu teuer, aber Kieran Trippier darf 15 Millionen Euro kosten. Das erschließt sich mir nicht.
Es zeigt für mich einfach, dass sie keine Ahnung haben, was sie eigentlich wollen. So, wir haben ja Montag darüber schon gesprochen, was wollen sie? Wollen sie ein Backup für ein halbes Jahr? Wollen sie ein Backup für ein Jahr? Wollen sie ein Backup, der länger da ist? Wollen sie einen Top-Top-Spieler, der Masraoui und Leimer und Co. verdrängt? Was wollen sie? Also warum sagen sie, wir machen nichts, von dem wir zu 100% überzeugt sind, aber bieten für Trippier? Aber davon sind sie noch nicht 100% überzeugt. Dann ist es Mukiele. Bist du davon überzeugt oder nicht? Wenn du sagst, wir machen nichts, wovon du zu 100% überzeugt bist, aber du bietest für 5 verschiedene Spieler, dann bist du doch, wenn du für 5 verschiedene Spieler bietest, von keinem zu 100% überzeugt, wenn du so viele, in Anführungsstrichen, Möglichkeiten hast, Spieler zu verpflichten.
Ja, und wenn man jetzt in den Sommer zurückblickt, kann man ja genauso sehen, dass das genauso mit Palhinha passiert ist. Sie wollten ihn, absolut. Sie waren sich einig, sie haben die Summe geboten, Fulham hat keinen Ersatz bekommen. Und dann dachte man, ja, das wird ja im Winter was. Nein, jetzt ist man doch nicht mehr überzeugt von ihm. Warum denn? Also was hat dieser Spieler falsch gemacht in den letzten 6 Monaten? Ja, er ist jetzt nicht mehr in dieser absoluten Topform, die er in dem Jahr davor war. Aber Palhinha wird wahrscheinlich Europameisterschaft für Portugal spielen und ist da in einer der besten 4, 5 Nationalmannschaften Europas fast Stammspieler. Also der ist stark, der kann Fußball spielen. Und da jetzt sozusagen, nee, brauchen wir nicht mehr. Das ist so hopp oder top. Heute mache ich dies, heute mache ich das. Und das zieht sich beim FC Bayern so durch. Und ich finde, das ist auch den Spielern nicht würdig. Ich würde nicht wollen, wenn das mein zukünftiger neuer Arbeitgeber so alles in die Öffentlichkeit steckt, alles frei verfügbar macht, zu sagen, ah nee, das ist an uns wert, das aber nicht, die 15 Millionen, die 12 Millionen, ja, okay, was kommt als nächstes, die Gehaltsverhandlungen öffentlich machen? Das finde ich schwierig. Und wenn du auch siehst, was mit den aktuellen Bayern-Spielern so passiert, dann finde ich das genauso fragwürdig, was da passiert. Also, wir haben über Kimmich gesprochen, wir haben über Goretzka gesprochen. Die sind manchmal drin, manchmal draußen. Masraoui, auch ein Spieler, der nie das Vertrauen genießt. Dann bist du bei Alphonso Davies. Da kamen sehr viele Fragen auch von den Hörern und Hörerinnen. Was passiert denn jetzt mit ihm? Und ich bin ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Spieler, der Angebote von Real Madrid hat, beim FC Bayern bleiben will. Wenn das gerade die Teamchemie, die Stimmung im Verein ist, warum sollte der da bleiben? David Alaba hat es damals genauso gemacht. Der wurde auch öffentlich, sagen wir mal, fertig gemacht, beziehungsweise sein Berater, dass er doch zu viel Geld verlange. Real Madrid hat zugeschlagen, so. Und ob er das dann nun wert ist oder nicht, das müssen andere beurteilen. Aber es ist David Alaba, das ist eine Vereinslegende gewesen. Champions League-Sieger, zigmal Meister. Und Alphonso Davies ist ja mittlerweile auch schon fast eine Vereinslegende. Der hat damals die Champions League mitgewonnen, weil er ja der Shootingstar war. So, und das ist gerade der Standard, wie beim FC Bayern mit den Spielern umgegangen wird, die da schon sind und die auch noch kommen könnten. Dazu kommen dann auch noch die Trainergerüchte. Jetzt sind sie wieder unzufrieden mit Thomas Tuchel. Ach, das sind Alarmzeichen, die da kommen, wenn so über die Mannschaft gesprochen wird. Und es ist genau das Gleiche wie unter Nagelsmann. Das kann nicht angehen. Das kann nicht sein, dass beim FC Bayern so mit Leuten umgegangen wird. Und ich bin wirklich kein Bayern-Fan und ich verliere deswegen keinen Schlaf, aber ich verstehe es nicht, wie der größte Verein Deutschlands und einer der 3, 4 größten Vereine Europas sich so zur Lachnummer macht.
Ja, vor allem, ich finde, irgendwie, man hat das Gefühl, diese Alibi-Experten oder, keine Ahnung, jeder Hans und Franz sagt einfach am Stammtisch in der Kneipe, ah, Bayern sollte den holen, Bayern sollte den holen, oh, der wäre doch geil. Und gefühlt 2 Tage später hast du dazu ein Gerücht. Irgendwie hat man das Gefühl, jeder Hans und Franz kann bei Bayern irgendwie gerade einen Namen reinschmeißen und die Verantwortlichen denken sich, ach komm, ja, versuchen wir mal, das machen wir mal. Du hast den Umgang mit Spielern angesprochen und da fällt mir ein Name jetzt gerade ein, den sie jetzt im Winter verpflichtet haben. Eric Dier, der war schon quasi fix und dann wurden danach ihm noch 3 Optionen sich angeschaut und es gab so viele Berichte dazu, ja, Eric Dier ist Option B. Die wollen eigentlich den und den. Und die sind sich schon mit dem einig. Wenn ich das als Spieler hören würde, als Eric Dyer. Wir sagen jetzt, das ist ein Backup und es ist vielleicht mehr Quantität als Qualität. Aber der war top bei Tottenham. Der hat immer gute Spiele bei England gemacht. Ist ein super gestandener Spieler in einem vernünftigen und sehr guten Fußballalter mit sehr viel Erfahrung. Das gebe ich mir doch nicht. Also ganz ehrlich, entweder ihr wollt mich haben oder nicht. Aber es war 3 Wochen lang klar, gefühlt, vielleicht ein bisschen übertrieben, Bayern ist sich mit Eric Dyer einig. Und danach gab es noch 3 Spieler, die sie eigentlich mehr haben wollten, um das nicht mit Eric Dyer fix zu machen. Dann haben sie gesehen, okay, die 3 kriegen wir nicht, wir holen Eric Dyer. Also wo kommen wir denn da hin? Also als Spieler würde ich sagen, lass mich doch nur, dann mache ich das auch nicht.
Und jetzt brauchen sie ihn aber, weil, da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Punkt, Upamecano verletzt, 4 Wochen ungefähr. Und dann auch noch Konrad Leimer verletzt, das sind so 2 bis 3 Wochen, jetzt gestern passiert. Und das heißt, sie haben jetzt noch mehr Bedarf auf diesen Positionen. Denn Konrad Leimer, den kannst du jetzt da eben nicht mehr hinschmeißen. Und es kommt jetzt bald das Duell gegen Leverkusen. Das ist in 2 Wochen. Also du musst in 2 Wochen deine Saison retten. Denn wenn das jetzt so weitergeht, dann kann Leverkusen in dem Spiel auf 7 Punkte sich absetzen. Ich sehe wirklich nicht, dass diese Leverkusener Mannschaft 7 Punkte abgibt. Das kann alles passieren, das hat es alles schon gegeben, vor allen Dingen bei Leverkusen. Aber wenn diese Bayern-Mannschaft, die gerade mal so Union Berlin schlägt, die jetzt zum Beispiel nach Augsburg muss, wo sie schon in der Vergangenheit öfters mal Punkte gelassen haben, dann kommt Gladbach, auch ein Angstgegner. Also du musst jetzt punkten. Du kannst nicht sagen, ja, im April, wenn dann Viertelfinale Champions League ist, dann müssen wir da sein. Nein, du musst jetzt punkten, weil du darfst, das ist immer das Geile bei Bayern. Ja, sie sind jetzt 11-mal in Folge Meister geworden, aber sie dürfen sich nicht im Ansatz erlauben, jetzt diese Meisterschaft abzuschenken. Das darf sich ein Tuchel nicht erlauben. Das darf und will sich ein Harry Kane nicht erlauben. Viele andere Spieler natürlich. Aber auch der Verein an sich, denn das kann alles ganz schnell gehen und dann kann mal so ein Domino-Effekt entstehen, wie es vor ein paar Jahren bei Juventus war. Die waren auch 9-mal Folgemeister. Guck, wo sie jetzt sind. Sie müssen jetzt sich ganz, ganz mühsam wieder hervorarbeiten. Und du musst jetzt funktionieren. Masraoui ist noch beim Afrika-Cup. Du hast eigentlich keinen Rechtsverteidiger gerade. Selbst Bounassar ist verletzt. Also,
ich wollte sagen, es wäre die große Zeit von Bounassar gewesen.
Nein, und in der Innenverteidigung hast du gerade nur Matthijs de Ligt. Und vielleicht Pavlovic oder vielleicht spielt Goretzka nochmal Innenverteidiger. Das kann alles funktionieren. Und ich traue sogar Tuchel zu, dass er das hinkriegt. So, ich sage jetzt nicht, dass Bayern die nächsten 3 Spiele verliert. Aber gerade was du ansprichst mit der Stimmung im Kader, mit der Motivation für einzelne Spieler. Ja, die spielen bei FC Bayern. Ja, die verdienen Millionen. Ja, das sollte eine Ehre sein, weil das Millionen andere Menschen machen wollen. Aber trotzdem sind es auch alles Menschen. Und wenn deine Bosse öffentlich über dich sprechen oder das Leuten stecken, dass du Option B oder C bist, dann kann es nicht spurlos an dir vorbeigehen. Und deswegen glaube ich, dass wir gerade jetzt, unser lieber Kollege Tobias Kröger hat das auch gesagt, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo die Bayern wirklich die richtigen Entscheidungen kurzfristig, aber auch langfristig treffen müssen. So, sie müssen sich jetzt klar committen auf einen Thomas Tuchel, auf einzelne Spieler, ja. Und da musst du es aber noch trotzdem hinkriegen, jetzt die Spiele zu gewinnen. Du kannst dir das nicht nochmal erlauben, so eine Niederlage gegen Werder Bremen. Und das sind jetzt alles Spiele, wo ich nicht so 100% sage, die gewinnt der FC Bayern.
Glaubst du denn, dass Bayern jetzt kurzfristig und langfristig die richtigen Entscheidungen treffen kann oder wird?
Das weiß ich nicht. Sie haben im Sommer immerhin Harry Kane verpflichtet. Sie haben immerhin Alexander Pavlovic hochgezogen. Und das ist dann ja Tuchel, der das maßgeblich macht, wenn er in die U23 schaut und guckt, was da so rumläuft. Das schaffen sie ja. Sie haben eine gute Hinrunde gespielt. Sie haben 44 Punkte. Sie haben die Champions League dominiert. Manuel Neuer ist in Topform. Also das kannst du alles nicht wegdiskutieren. So Jamal Musiala spielt wieder, Leroy Sané spielt wieder. Aber du hast immer wieder diese Risse und eine Heimniederlage gegen Werder ist nicht einprogrammiert. Und wenn du dann eine Mannschaft hast wie Leverkusen, die einfach dauerhaft gewinnt, die selbst jetzt diese Spiele gewinnt, die sie sonst nie gewonnen haben, die so ein Kandidat, Konkurrent der Bayern, wo sie immer scheitern, wo sie eben nicht in der letzten Minute gewinnen. Das war Dortmund, das war mal Leipzig, das war mal Werder Bremen früher, das war Leverkusen ganz oft selbst. So, und das weiß ich nicht. Und ich bin sehr gespannt auch, was ihr dazu denkt. Wen sollten die Bayern jetzt holen, um kurzfristig mal eben so Lücken zu stopfen? Denn auch die anderen Vereine werden das jetzt erkennen, was bei Bayern los ist und vielleicht nochmal den Preis nach oben ziehen. Ja, dann frage ich mich, ob die Überzeugung dann in ein paar Tagen so viel besser ist als jetzt.
Das kommt ja immer noch oben drauf, was du gerade gesagt hast. Der letzte Punkt, den finde ich ganz gut. Die Vereine wissen jetzt, in welcher Position Bayern ist. Die einerseits sagen, wir geben nicht mehr als 15 Millionen aus, aber andererseits Spieler brauchen. So, das ist ja auch einfach, was die Öffentlichkeitsdarstellung angeht, einfach suboptimal. Wenn du als Verein sagst, ja, wir müssen auf jeden Fall auf dieser Position was machen, dann sagt Verein XY von dem Spieler, den du interessiert bist, na gut, dann bietet uns doch was. Ihr braucht, dann macht. So, das ist das Gleiche wie mit Frankfurt, wie mit Kolumbani, was die an Problemen hatten. Die wissen, die haben gerade 95 Millionen eingenommen. Na gut, dann schlagen wir noch was 5 Millionen oben drauf für den Spieler, den wir eigentlich haben wollen. Das ist ja einfach logisch dann in dem Moment. Und dann finde ich es wirklich an Bayern Stelle jetzt, es ist wirklich in einer richtig, richtig heißen Phase. Aber wir haben jetzt schon so viele Spieler durchgehabt. Du hast es gesagt, Trippier wird nichts. Mukiele ist seit 2 Wochen gefühlt Stillstand. Sascha Boy ist zu teuer. Araujo wird niemals passieren. Chalobah eh verletzt und war so halb ein Thema. Dann so nicht, Tomori nicht, Varane nicht, Arno Martinez nicht. Wir haben schon eigentlich alle Namen durch, die irgendwie mal zur Möglichkeit standen, zur Auswahl standen. Wir fragen jetzt ja auch euch, gibt's noch einen Kandidaten? Aber wir selber sagen schon, es gab eigentlich schon jeden Kandidaten. Und bei jedem gab es irgendeinen Grund, warum sie es nicht gemacht haben. Und sie sagen jetzt, sie machen nur was, wenn sie zu 100% überzeugt sind. Dann sage ich jetzt ganz ehrlich, Bayern macht nichts mehr jetzt im Winter.
Ja, das ist einfach schwierig. Mukiele ist der naheliegendste Kandidat, würde ich sagen. Aber auch da muss man gucken, PSG, Afrika Cup, Hakimi, macht das alles Sinn für die? Die haben auch ihre Ziele. Ich bin mir nicht sicher, ob das diesen Winter noch was wird. Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik und die heißt Pick His Club. Wo spielt er nächstes Jahr? Und da haben wir jemanden uns ausgesucht, der letztes Jahr die Liga gerockt hat, in der er den Titel geholt hat mit seinem Club. Und jetzt aber am Boden zerstört ist, genervt, gestresst, keine Lust mehr, wurde auf dem eigenen TikTok-Kanal gemobbt vor ein paar Monaten und hat jetzt öffentlich gemacht, dass er einen Plan hat und dass dieser Plan wahrscheinlich nicht weiter in diesem Club stattfinden soll. Und das ist Victor Osimhen. Victor Osimhen, der Nigerianer, der beim SSC Neapel letztes Jahr überragend gespielt hat. Marktwert ist gestiegen bis auf 120 Millionen Euro, jetzt nur noch 110 Millionen Euro. Er ist immer noch einer der spannendsten Stürmer in Europa, würde ich sagen. Und einer, der unfassbares Talent hat, der eine unfassbare Dynamik zeigen kann, wenn er will, wenn er kann. Und es sollten sich eigentlich auch bei so einem Stürmer, der das Gardemaß hat, der schnell ist, der technisch stark ist, der Kopfball spielen kann, der alles mitbringt, da sollten sich doch eigentlich alle Top-Clubs die Finger drum reißen. Knoddy, was ist denn deine Einschätzung zu Osimhen? Bei welchem Club würdest du ihn denn am liebsten sehen?
Ja, du hast jetzt schon gesagt, dass er einer der spannendsten Projekte ist oder Stürmer ist. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, beziehungsweise fühle ich diesen Hype nicht so sehr. Es ist jetzt vielleicht mal meine unpopular opinion. Für mich ist Osimhen in dem Segment, wo er gerade gesehen wird, überbewertet. Er hatte jetzt dieses eine heftige Jahr bei Neapel. Absolut, aber da hat auch meiner Meinung nach der Großteil des Kaders überperformt, wenn man jetzt sich ein Kvaratskhelia anguckt. Auch sehr, sehr geil performt, aber in dieser Saison oder am Ende der letzten Saison war es auch schon abzusehen, dass er dieses Niveau aktuell nicht zu 100% so halten konnte. Und Osimhen, ja, er hatte jetzt diese eine Saison bei Neapel mit 26 Toren in 32 Spielen in der Liga. Auch davor 2x über 10 Tore gemacht, aber nie, finde ich, so heftig, wie die Leute ihn gesehen haben. Ich habe da jetzt auch schon die letzten Tage bei Twitch, aber das Thema auch schon, was so schnellen Hype von Spielern angeht. Wie gesagt, Osimhen gehört für mich nicht in die Top-Kategorie eines Stürmers, weil wir haben jetzt am Anfang der Saison bei Boniface zum Beispiel über viel gesprochen, dass das ein richtig geiler Kicker ist. Da sage ich aber auch, der hatte von den 30 Torschüssen, hat er aber auch 15 Hochkaräter vergeben. Und Osimhen geht, ich finde, man kann die beiden Charaktere oder die Spielertypen schon auf eine gewisse Art und Weise vergleichen. Da sage ich, Osimhen ist natürlich weiter, keine Frage, aber er gehört für mich nicht zu den Top-3, Top-4 Stürmern. Da sehe ich ihn aktuell nicht so richtig. Um das nicht falsch zu verstehen. Natürlich ist er ein guter Stürmer, keine Frage.
Ja, hast du aber ganz gut erklärt. Also ich finde gut, Serie A sehr gut, aber die Leistungen auf der allerhöchsten Bühne, die sind dann nicht da. Also das hat auch verschiedene Gründe. Also guck dir mal an, letztes Jahr gegen Frankfurt, da sagt man, was für ein Stürmer. Also geile Leistung, Achtelfinale Champions League. Aber guck dir mal an, wie viele Spiele der pro Jahr macht. Also, ich gehe es mal durch. 1920 in der Ligue 1 für Lille, 27 Spiele. Die Liga hat damals noch 38 Spieltage gehabt. Dann in der Serie A, 24 Spiele das Jahr drauf. Dann 27 Spiele und dann da das Jahr drauf 32 Spiele. Das war wirklich so sein Top-Jahr, wo er bis auf eine Verletzung Anfang des Jahres dann eigentlich die ganze Zeit fit war. So, jetzt dieses Jahr wieder verletzt gewesen. Erst Beinbeugermuskel und jetzt dann halt, gut, der hat den Afrika-Cup, das gehört dann immer noch dazu. Aber auch deswegen muss man ja sagen, du kannst da nicht alles immer drauf setzen auf so einen, das ist jetzt überhaupt nichts gegen Afrikaner, aber wenn die einfach alle 2 Jahre im Winter nicht da sind und dann dir vielleicht Spiele kosten, dann ist das vielleicht einfach so ein kleiner Punkt, wo man sagt, ja, weiß ich nicht. Und er ist halt dann auch dazu noch oft verletzt. Er ist wirklich kein Spieler, der mal eben so durch eine Saison geht wie so ein Harry Kane, der wirklich selten mal was hat, der wirklich selten verletzt ist. Und da musst du auf diesem Top-Level schon fast Erling Haaland-Zahlen auflegen, der ja auch seine Verletzungsprobleme immer wieder hat, um dann eben diesen Preis und dann aber auch diesen Preis zu rechtfertigen und dann aber überhaupt auch zu sagen, als Real Madrid zum Beispiel, das ist jetzt so ein Verein, der in Frage kommt, weil sie auch keinen richtigen Top-Mittelstürmer haben, hole ich den, tue ich mir das an, kann ich wirklich, weil du musst auch ein bisschen dein Spiel auf ihn ausrichten, dann tue ich mir das an oder spiele ich lieber mit Vini Junior, Rodrigo, Bellingham und hab dann mal so einen José Lu, den ich dann reinwerfen kann. Oder leg mein ganzes Pokerset auf Kylian Mbappé und tu mir das an. Und wenn es nichts wird, dann arbeite ich so weiter wie bisher, weil wir werden vielleicht Meister, wir werden vielleicht Champions League-Sieger. Es ist ja nicht so schlecht. Und da weiß ich nicht, ob ein Real Madrid sich das antut. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass du so weiter performst bei einem anderen Verein. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Und da hast du einen Punkt, finde ich, mittlerweile. Vor einem halben Jahr hätte ich dir deutlich widersprochen. Ich weiß nicht, ob du da dieselbe Meinung gehabt hättest, weil ich hätte gesagt, Osimhen, schick den zu Liverpool, schick den zu Real Madrid, der schießt dir da die Liga kaputt. Aber jetzt siehst du auch wieder, es ist halt dann doch nicht so selbstverständlich. Und Real Madrid ist jetzt so mein Favorite, würde ich sagen. Aber ob die den Preis zahlen, den Neapel aufrufen wird, und du kennst auch den Präsidenten, und du kennst ihn nicht, aber du weißt, wie der tickt. Das ist ein exzentrischer Typ, der geht damit in die Öffentlichkeit, der verlangt dann 150 Millionen. Da weiß ich nicht, ob Real Madrid das macht, denn Real Madrid hat in den letzten Jahren sehr, sehr kluge Transfers getätigt und nichts gemacht, was sie nicht absolut mussten. Und sie haben dann eben die Möglichkeit zu sagen, na gut, dann holen wir halt jetzt ins Blaue gesprochen Lautaro Martinez oder wir holen jemanden aus der Bundesliga oder wir holen jemanden, Artem Dobvik. Keine Ahnung, das kann alles sein. Und wenn ich mich jetzt gerade entscheiden müsste, dann würde ich sagen, den Verein gibt's jetzt bisher noch nicht in der Gerüchteküche, aber wenn ein Verein ihn wirklich nehmen sollte, dann wäre es Arsenal. Denn Arsenal hat diesen Spielertypen gerade so nicht und hat gerade, finde ich, den größten Bedarf, sich nochmal zu verbessern, auf Dauer, mit einem Spieler, der auf Dauer auch da passt, der zu den anderen Spielern passt. Das sehe ich zum Beispiel bei einem FC Liverpool und bei einem FC Chelsea nicht so sehr. Bei einem FC Chelsea gibt es andere Probleme und ich finde auch nicht, dass Osimhen dann dorthin wechseln sollte. Was ist dein Club? Also, oder erstmal, sag mal deine Meinung zu Arsenal. Könntest du da mitgehen? Wäre das so, was du dir gut vorstellen könntest für Club und Spieler?
Also, dass Arsenal generell noch was auf der Neuner-Position machen will, muss, ist, denke ich mal, dem Großteil der Fußballfans klar. Wenn wir uns jetzt die Vereine angucken, die mit ihm seit dem Jahresstart 2023, also vor knapp einem Jahr, in Verbindung gebracht wurden, sind es PSG, Chelsea, Real, Man United, Al-Hilal, Bayern und Liverpool. Die aktuellste Spur war Chelsea. Du hast jetzt schon angesprochen, da muss ja auch eine Summe hingelegt werden auf den Tisch. Der hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 bis 130 Millionen. Da sind ein paar Vereine dann aber auch ganz schnell wieder raus, meiner Meinung nach. Real sehe ich aktuell überhaupt nicht, weil, wie du es schon gut erklärt hast, das passt nicht irgendwie in ihre Philosophie aktuell. Außerdem haben sie im Sommer jetzt schon vor einem halben Jahr Endrick geholt für auch eine ordentliche Stange Geld, auf den sie jetzt, glaube ich, auch schon ordentlich was setzen werden. Und wie du mir das auch schon natürlich gut gesagt hast, sie kriegen es jetzt mit José Lu hin und mit Bellingham. Also warum dann 120, 130 Millionen ausgeben? Man United wäre vielleicht nochmal so ein Thema. Andererseits haben sie Højlund verpflichtet für 75. Aber der neue Owner, haben wir jetzt ja auch schon letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen oder vor anderthalb Wochen, hat ja auch mal, seine Transferpläne offengelegt, wo auch nochmal ein Stürmer vom Format Harry Kane kommen soll. Können sich jetzt natürlich die Geister streiten, ob Victor Osimhen einer vom Format Harry Kane ist. Ich würde am ehesten sagen, er geht, also sein Ziel, sein Wunsch ist immer die Premier League. Er hat selber gesagt, die Premier League ist einer der größten und stärksten Ligen der Welt. Es kursieren Gerüchte über mich, die mich mit der Premier League in Verbindung bringen. Das scheint so zu sein, wenn man einer der gefragtesten Stürmer der Welt ist.
An Selbstbewusstsein mangelt es nicht.
Auf gar keinen Fall. Wir wissen, Chelsea macht immer komische Dinge. Sie haben eh schon 5 unter Vertrag gehabt, 5 Stürmer und haben trotzdem noch welche geholt. Aktuell, wenn ich mich festlegen würde, sage ich am ehesten, er geht zum FC Chelsea oder er geht tatsächlich den Weg nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal.
Ah, ja, er hatte ja letztes Jahr schon ein konkretes Angebot und vielleicht hätte das Neapel sogar auch angenommen. Also ich glaube, das war schon soweit, aber irgendwie wollte seine Frau nicht dahin ziehen. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie sich das da alles entwickelt. Wir haben vor einer Woche darüber gesprochen, was da gerade alles so los ist. Laporte hat sich jetzt auch nochmal beschwert. Das kam, glaube ich, danach dann, wie die Situation da ist, dass viele Spieler unzufrieden sind. Benzema will unbedingt weg. Das kann sich dann auch alles relativ schnell erledigt haben. Osimhen könnte natürlich aber ein Spieler sein, der das Ganze nochmal zieht, weil Afrikaner, Muslim, einer der beliebtesten Spieler überhaupt, wahrscheinlich nur hinter Mo Salah, also wenn der jetzt dahin geht, das wäre nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte überhaupt. Chelsea, ja, aber ich finde, und ich will gar nicht sagen, dass Chelsea komplett am Boden ist, die haben sich mittlerweile gefangen. Cole Palmer ist ein guter Junge. Die haben so ein bisschen jetzt so ein bisschen ihr Mannschaftskern gefunden. Pochettino ist ja auch kein Vollblinder als Trainer. Ich finde, wenn sich das da so ein bisschen entwickelt, dann kann Chelsea der richtige Club für ihn sein. Dass er wirklich da mit Dynamik die Kette bindet, dass er wirklich da vorne steht als Furchtfaktor und dass dann Spieler wie Palmer, wie ein Mudryk zum Beispiel, also all diese Spieler, die Potenzial haben und die sich auch echt noch entwickeln können, dass die von ihm profitieren. Da muss aber wirklich stabil alles aufgebaut sein. Wenn Osimhen da ins Chaos reinkommt, dann wird das nichts. Dann ist er da auch nach 6 Monaten unzufrieden. Daher würde ich auch sagen, ja, Chelsea ist vielleicht der realistischste Kandidat. Wenn ich sein Berater wäre, würde ich ihm sagen, guck mal, was bei Arsenal möglich ist. Die zahlen gerade das Geld auch für Spieler, siehe Declan Rice, siehe Kai Havertz. Also sie zahlen das Geld, wenn sie wirklich überzeugt sind von einem Spieler. Und Osimhen könnte neben einem Torhüter, das ist nochmal ein anderes Thema bei Arsenal, wirklich das Puzzlestück sein, wo man sagt, okay, das ist ein Top-Club für die nächsten 6 Jahre. Weil dann hast du einen Ødegaard gebunden, einen Saka, eine Verteidigung hast du aus Saliba, einen Zinchenko, Declan Rice natürlich. Wer weiß auch, was aus Kai Havertz wird. Das kann auch noch sich richtig gut entwickeln. Martinelli ist gut. Das kann richtig eine gestandene Truppe werden. Und Osimhen, finde ich, könnte da nochmal was Neues reinbringen, was der Truppe gerade so fährt. Flair, Kampfgeist, was Besonderes, mal sowas aus dem Nichts machen, Brechstange, all sowas hat Arsenal gerade nicht so. Und ich finde, Osimhen ist da der perfekteste Stürmertyp, der ihnen so passen würde. Ja, ist schwierig, ne? Also es ist nicht so offensichtlich, dass er jetzt der absolute Wunschkandidat aller Topclubs ist, wie es noch vor 5-6 Monaten schien.
Eben, absolut. Also da bleibe ich bei meiner Meinung. Da wäre ich, glaube ich, nicht dabei, 120, 130 Millionen auf den Tisch zu legen. Das wäre mir mit den Punkten, die wir jetzt genannt haben, wirklich zu teuer. Und ich glaube aber trotzdem weiterhin, also er hat jetzt gesagt, jetzt bin ich bei Napoli, ich habe einen neuen Vertrag unterschrieben und genieße meine Zeit dort. Er hat Vertrag bis 2026. Er hat im Interview vorher gesagt, beim Guardian, den wird er erfüllen. Jetzt sagt er aber, ich habe schon einen Plan und weiß, was ich als nächstes tun werde.
Ja, mit einer Ausstiegsklausel kann man ja trotzdem den Vertrag erfüllen. Also du kannst es drehen, wie du willst.
Eben. Es klingt für mich aktuell so, Napolis Neunter in der Serie A hat ordentlich Rückstand auf die obersten Plätze. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Osimhen sagt, okay, dann spiele ich halt Conference League oder Euro League. Ich glaube schon, dass der Champions League spielen will. Dann ist halt auch die Frage, kann er das bei Chelsea machen? Macht er komplett den Cut aus Europa raus und macht, wie gesagt, den finanziellen Schritt nach Saudi-Arabien? Und sonst bleibt auch wahrscheinlich halt auch Chelsea nicht, wenn er Champions League spielen möchte. Dann wäre Arsenal ein möglicher Fit. So, ich glaube nicht, dass Liverpool was im Sturmzentrum macht. Glaube ich aktuell eher nicht. Dann könnte Arsenal schon eine Option sein. Aber Stand jetzt gehe ich davon aus, wenn wir uns überhaupt committen wollen, wir sagen ja pick his club, wohin geht er, wohin könnte er gehen, würde ich mich aber trotzdem festlegen und sage, er wird, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, er spielt in der Saison 24-25 nicht mehr bei Napoli.
Das auf jeden Fall. Und dann wird's ziemlich sicher Richtung Premier League gehen. Also wenn er wirklich diesen Traum so öffentlich auch immer ausspricht, ich glaube wirklich, dass sich das Saudi-Arabien-Thema vielleicht dann doch erledigt hat. Also wenn diese konkreten Anfragen wirklich kommen. Ja, Liverpool hast du angesprochen. Nunez, er kommt immer besser rein. Er ist einer, an dem sich die Geister scheiden. Manchmal hat er ein absolutes Traumtor. Manchmal schießt er dir aus 2 Metern das leere Tor nicht kaputt. Ne, schießt daneben. Ja, aber Liverpool ist auch kein Club, wo was Unvernünftiges gemacht wird und wo nicht an Spieler geglaubt wird. Also ich glaube, Nunez, der hat jetzt genug gemacht, dass er zeigt, okay, ihr könnt dann noch ein Jahr auf mich setzen. Und es sieht ja auch ganz gut aus in allen Wettbewerben. Ja, lass uns weitermachen mit dem nächsten Thema. Und das ist der Kadercheck, beziehungsweise ein Vereinscheck ist es dieses Mal. Und das ist Werder Bremen. Denn Werder Bremen hat etwas Besonderes getan. Da haben sich nämlich ein paar lokale, regionale Investoren zusammengetan. Und verzeiht uns, wenn das jetzt nicht das allzu intensivste wird. Wir wollen einfach mal rausschauen, weil es jetzt gerade aktuell ist und weil es ein besonderer Schritt ist für so einen Club. Es haben sich Investoren zusammengetan, die 20% an Werder Bremen erwerben, an der ausgegliederten Fußballgesellschaft. Das gibt's ja auch bei vielen anderen Vereinen. Der VfB Stuttgart hat's gemacht, der HSV hat's gemacht, der FC Bayern vor vielen Jahren schon. Und jetzt geht Werder Bremen diesen Schritt und durch diese Summe 40 Millionen Euro für 20%, also Vereinswert dann ungefähr 200 Millionen, wäre der Verein schuldenfrei. Der Verein wäre wieder, sagen wir mal, gesichert und hätte jetzt vielleicht nicht diesen Druck, wie jede Transferperiode gerade, schaut auf den Füllkrug-Transfer, schaut auf ja die Abstiegssaison, beziehungsweise dann die Aufstiegssaison, wo man sehr viele Spieler loswerden musste, wo man natürlich auf der anderen Seite auch nicht viel Spieler verpflichten konnte, weswegen ja auch so ein Naby Keita-Transfer dann kritisiert wurde, weil man sagt, ey, ihr habt so wenig Geld und dann holt ihr euch so einen, im wahrsten Sinne des Wortes, Pflegefall ins Haus, wo ihr wahrscheinlich gar nichts von sehen werdet. Werder Bremen, jetzt mal auch so aus unserer Hamburger Perspektive, würdest du es dir denn wünschen, oder sagen wir mal, würdest du es denn wünschen, dass Werder als, ich sag mal, Traditionsclub, als Verein, der auch in den letzten 20 Jahren ja noch viel geleistet hat, der jetzt aber auch 10 Jahre lang wirklich sehr viel durchmachen musste, dass die als Traditionsclub, als, sagen wir mal, finanziell gefestigter Club in Deutschland, sagen wir mal, wieder eine Kategorie höher angreifen könnte und sich jetzt nicht damit abfinden muss, dass kleine Clubs wie Augsburg, Heidenheim regelmäßig über ihnen in der Tabelle stehen? Würdest du dir das wünschen, dass Werder, sagen wir mal, wieder einen Schritt in die richtige Richtung geht?
Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein als HSV-Fan, was ich sage.
Für die Liga, nicht für uns hier als ja, Zweitligist.
Also natürlich, da sage ich jetzt nicht aus HSV-Fansicht, weil da wird die Antwort klar sein, würde ich mal behaupten, sondern wirklich, wenn man als Fan des deutschen Fußballs geht, der das Fanleben feiert. Ich meine, das Weserstadion ist sehr häufig ausverkauft. Ich war persönlich auch schon ein paar Mal da. Ist schon sehr, sehr geil, was die Stimmung da angeht. Da wünscht man natürlich auch den Leuten an sich, dass die nicht mehr um den Klassenerhalt spielen, sondern dass es halt schon ja wieder ein bisschen in höhere Segmente geht. Sie waren ja einmal kurz davor, die Euroleague zu erreichen, haben es dann nicht geschafft, sind dann abgestiegen und seitdem geht es da auch irgendwie drunter und drüber. Kaputt gespart ist so ein Stichwort. Jetzt mal gucken, wie es dann wäre mit den finanziellen Mitteln, was dann wieder möglich wäre. Können wir in den nächsten Folgen vielleicht auch nochmal drauf schauen, wenn es da ein bisschen konkretere Zahlen zu gibt. Also natürlich als Fan eines Traditionsvereins wünscht man natürlich auch anderen Traditionsvereinen, dass die deutlich bessere und schönere Zeiten haben. So diplomatisch würde ich es mal kurz ausdrücken.
Ja, also auch ganz klar, ne? Also man wünscht sich ja irgendwie dann schon, dass solche Clubs eben nicht in so eine finanzielle Not geraten. Natürlich ist es selbstverschuldet. Natürlich ist das ein bisschen schwierig zu sagen, wenn du wirklich auch neben dem Platz und aber auch, sagen wir mal, sportliche Entscheidungen sehr oft daneben gesetzt hast. Da war ein Trainerauswahl dabei, da war aber auch Sportdirektorentscheidungen. Man sagt, an dem haltet ihr jetzt fest, an dem haltet ihr nicht fest. Manchmal so ein bisschen ins offene Messer gelaufen. Glück mit dabei gehabt in der Zweitligasaison. So muss man es sagen, dass Markus Anfang seinen Impfpass gefälscht hat und man dann Ole Werner bekommen hat, weil sonst wäre man vielleicht nicht aufgestiegen und dann wäre man vielleicht auch nicht in der Situation, wo man überhaupt 40 Millionen Euro bekommt für 20%. Das ist ja schon nicht so viel, wenn man sich da mal ein bisschen näher mit beschäftigt. Ich habe jetzt auch ein, zwei Gespräche geführt. Einmal gucken nach Stuttgart. Da hat Porsche für dieselbe Summe, 40 Millionen Euro, knapp 10% erworben. Bisschen mehr als 10%. Also bewertet man Stuttgart als doppelt so viel wie Werder Bremen. Und beides waren Vereine, die vor kurzem in der zweiten Liga waren. Natürlich hat Stuttgart das größere Stadion, ein bisschen bessere wirtschaftliche Lage und letztendlich noch ein paar Vorteile durch die Sponsoren, die dort vor Ort sind. Also Mercedes, Porsche und so. Aber es ist natürlich trotzdem etwas, woraus Werder jetzt erstmal handeln kann. Sie können jetzt wieder handeln. Sie können auf dem Transfermarkt etwas tun. Wir haben letztens am Montag über die Gerüchte gesprochen. Das waren ganz günstige Deals aus Scouting aus Asien, aus Argentinien. Mandir, die haben sie jetzt ja verpflichtet. Das ist natürlich gut, aber du warst jetzt auch über Jahre lang darauf angewiesen, dass Christian Groß irgendwie halbwegs Leistung bringt. Das, ja, nichts gegen Christian Groß, aber der Spieler hat sein Leben lang zweite Mannschaft gespielt, Regionalliga, Oberliga. Also das war der Standard bei Werder. Du bist darauf angewiesen, dass Marvin Ducksch nochmal einen zweiten Frühling in seiner Karriere erlebt und mit Ende 20 dann doch ein Top-Bundesligaspieler ist, Nationalspieler. Niklas Füllkrug genauso. Das kann nicht immer klappen. Du kannst dich nicht immer auf sowas verlassen. Und wenn du dann, sagen wir mal, in so eine Richtung guckst, wo vielleicht Gladbach gerade ist, die Eintracht aus Frankfurt, die war in ähnlicher finanzieller Lage vor ein paar Jahren, die haben sich da rausgearbeitet. Wenn du jetzt wieder handlungsfähig bist, wenn du jetzt Spieler verpflichten kannst, die sonst vielleicht zu Augsburg gehen würden, zu Heidenheim, zu Hoffenheim, zu Mainz. So, wenn du da wenigstens wieder hinkommst, dann bist du, glaube ich, richtig gut dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht der beste Deal ist, aber dass es wenigstens ein Deal ist und dass Werder nicht über die nächsten 10 Jahre der klamme Club ist. Denn du siehst auch, was zum Beispiel beim FC Schalke passiert, wenn du eben mal nicht dieses Glück hast auf der sportlichen Seite, dann kann es ganz, ganz schnell nach unten gehen. Und ich Ja, wir sind HSV-Fans, aber seien wir ehrlich, wir wollen doch alle ein Derby auf dem bestmöglichen sportlichen Niveau haben und nicht in der zweiten Liga rumkrebsen. Das gilt nicht nur für die Nordclubs, das gilt auch wahrscheinlich für Schalke, natürlich für Kaiserslautern, für kleinere Clubs, Bielefeld, Karlsruhe, all solche Clubs, die kann nicht alle erste Liga spielen, aber dass alle so ein bisschen finanziell gesund sind und man sich aufs Sportliche konzentrieren kann und nicht nur, haben wir genug Geld, oh, kriegen wir noch diesen windigen Sponsor an Land, damit wir irgendwie die Miete zahlen können für Stadion. Nee, wir wollen doch irgendwie, dass das auch so klappt. Und wenn Werder Bremen jetzt daraus was macht, dann sieht es auch ganz anders aus. Und dann reden wir vielleicht, wie du schon gesagt hast, dann in Zukunft, vielleicht sogar schon kurzfristig, weil man vielleicht eine Sicherheit hat, aber über Namen, die etwas sicherer, vielversprechender sind. Ich bin sehr gespannt. Kommen wir zu unserer letzten Rubrik und das sind die schnellen Fragen, die schnelle Gerüchteküche. Und da fokussieren wir uns heute mal auf die Aufstiegskandidaten aus der zweiten Liga in die erste Liga. Da bleiben wir im Norden und da fangen wir an mit dem FC St. Pauli. Tabellenführer, immer noch ungeschlagen nach 18 Spielen. Da gibt es natürlich dann zwei Komponenten. Das eine sind die Spieler und das andere ist der Trainer. Fangen wir mal mit den Spielern an, Knotti. Wenn du dir den FC St. Pauli ansiehst auf Kaderseite, sollte da noch was getan werden, um den Aufstieg zu schaffen?
Es sollte was getan werden, aber das haben sie auch schon gemacht. Jackson Irvine beim Asien Cup ist dementsprechend jetzt ein bisschen raus. Haben Alyosha Kemlein von Union Berlin geliehen. Ein Talent, hat jetzt auch direkt im ersten Spiel sehr gut gespielt. Hat man von vielen St. Pauli-Fans gehört, dass die da sehr positiv überrascht waren von ihm. In der Gerüchteküche gab es dann noch Ende Dezember, als das mit Kemlein noch nicht fix war, ein Gerücht zu einem weiteren Sechser als Talent, Martin Wettkahl. Ich glaube, die meisten werden ihn nicht kennen. 19 Jahre alt, ein Sechser, Marktwert 50.000 Euro, spielt in der U19 von der AS Rom. Letzte Quelle war, wie gesagt, von Ende Dezember. Da sie Kemlein geholt haben, werden sie da nicht mehr tätig werden. Und sonst muss man ja sagen, der Kader ist in der Breite und in der Spitze so gut aufgestellt. Hab jetzt auch vor dem Podcast nochmal mit ein paar St. Pauli-Fans gesprochen. Es ist alles im Lot, es ist alles wunderbar. Es wurde gesagt, es läuft alles glatt. Also de facto kein Bedarf, waren so die letzten Worte. Und im Endeffekt kann man sich da nur anschließen. Also es ist alles super. Ich glaube, auf Spielerseite muss man sich da gar keine Sorgen machen. Aber du hast ja auch schon den Trainer angesprochen. Und da gebe ich das Wort, würde ich sagen, an dich.
Ja, ich bin gespannt. Ganz kurz, Kader, ich sehe es auch so. Man könnte sagen, vielleicht noch Mittelstürmer. Aber sie haben jetzt schon zwei im Sommer geholt mit Zoller und Albers, die aber nicht so eine große Rolle spielen, weil es vielleicht einfach nicht so gut passt. Und was bringt es dann, dir noch einen ins Haus zu, in der dir irgendwas anderes gibt, sehe ich gerade aber auch nicht. Und es scheint sich auch nicht zu ergeben. Eggestein ist ja wirklich, ja, der Retter in der Not, aber auch an ihm bist du ja nicht so krass, also du bist nicht so darauf angewiesen, dass er immer trifft. Dass er immer spielt, ja, aber nicht, dass er immer trifft. Trainer, Hürzeler, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch, und das kennen wir von vielen anderen Clubs aus den letzten Jahren, wenn der Trainer nicht sicher geht oder bleibt und wenn es in dieser Schwebephase ist, in der Rückrunde, dann kann da auch so eine Mannschaft mal drunter leiden. Also St. Pauli hat es vor 2 Jahren mal mitgemacht mit dem Vertrag verlängern von Timo Schulz und seinem Trainerstab, wo ja auch Hürzeler dabei war. Das war alles so eine Hängepartie. Dann gab es, glaube ich, noch so Prämienverhandlungen. Deswegen hat man den Aufstieg vor 2 Jahren verspielt, der eigentlich schon hätte sein müssen, finde ich, weil das eine absolut Top-Gelegenheit war. Aber auch zum Beispiel Mönchengladbach damals mit Marco Rose, Eintracht Frankfurt dann mit Adi Hütter. Also das war ja miteinander verbunden. Die beiden Vereine sind danach implodiert. Also 2021 war das. Gladbach stand im Achtelfinale der Champions League, war super im Lot, danach komplett eingestürzt. Eintracht Frankfurt war auf dem Weg, die Champions League zu erreichen. Und nach der Transferverkündung und nach diesen Unruhen auch komplett abgestürzt und das ist dann nicht mehr geschafft. Also man sieht, was daraus werden kann. Und es ist nun mal bei Fabian Hützler so, dass er sich nicht weiter binden will aktuell. Also es muss ja ein Angebot vorliegen. St. Pauli wäre dumm, wenn das nicht passiert. Und Fabian Hützler mit 30 Jahren ist natürlich, nach dem, was er jetzt bei St. Pauli schon geschafft hat, einer, wo jetzt jeder Club sich die Finger nach lecken müsste. Also mir fällt wirklich Borussia Dortmund ein. Mir fällt aber auch etwas kleinereres als Dortmund zum Beispiel. Ja, vielleicht so ein Verein wie da, wo jetzt sein ehemaliger Chef ist, der erste FC Köln, fällt mir ein. Ich traue das Hürzeler zu, so einen Verein zu lenken, zu machen. Vielleicht ist Köln sogar schon eine Nummer zu klein. Du weißt natürlich auch nicht, was in 1-2 Jahren mit Xabi Alonso passiert. Du weißt nicht, was in Frankfurt auf Dauer passiert, Mönchengladbach. Also all diese Clubs, so, wo wirklich viele sagen, der Trainer, oh, der könnte uns vielleicht nach vorne bringen. Das kann alles passieren und Hürzeler bindet sich aktuell nicht und ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, auch für ihn, weil ich finde, er muss jetzt nicht schon wechseln. Ich finde, er könnte auch in der zweiten Liga noch ein Jahr bleiben. Deswegen weiß ich nicht, ob das so die richtige Methode ist, jetzt auch so den ganzen Verein im Unklaren zu lassen. Das wird bei jedem Gerücht wieder aufploppen und St. Pauli steht vor einer einmaligen Saison. Sie sind im Pokal-Viertelfinale. Du hast dieses Jahr die Chance, vielleicht sogar leicht ins Finale zu kommen. Du musst nicht mal gegen Bundesligisten spielen, um ins Finale zu kommen, theoretisch. Also verlänger doch deinen Vertrag. Lass dir für 2025 oder 26 eine Ausstiegsklausel geben. Und alles hat sich geregelt, weil St. Pauli ist kein armer Verein. St. Pauli ist kein Verein, der dir nichts bieten kann. Und wenn diese Mannschaft so weitermacht, steigen sie auf, wie du schon sagst. Das ist alles im Lot. Deswegen weiß ich nicht, warum man da noch zögern sollte. Und es tut sich auch was auf der Kaderseite. Ne? Vasil hat verlängert. Du kannst auch vielleicht sogar mit einem Marcel Hartl verlängern. Du hast junge, vielversprechende Spieler wie ein Zart, Treu. Also da kommt immer was nach. Das ist gutes Scouting. Ich finde, er sollte sich jetzt da nicht verzetteln und dann vielleicht da im Unrein gehen. Also würde ich ihm nicht raten und dann auch irgendwie dem Club nicht wünschen, bin ich jetzt ehrlich. Kommen wir zum anderen Hamburger Club, der gerade auf Rang 3 ist. Ah, nee, machen wir Rang 2. Da kamen auch einige Fragen zuletzt. Ich fasse es mal jetzt so zusammen an dich. Ist Holstein Kiel aufstiegsreif mit den Transfers und den Gerüchten, die jetzt konkret sind? Ist dieser Club aufstiegsreif? Glaubst du, dass Kiel jetzt auch nach der Heimniederlage gegen Braunschweig trotz dessen bis zum Schluss die Power hat, mit den beiden Hamburger Clubs, aber vielleicht auch mit Düsseldorf, Fürth, Hertha mithalten kann und wirklich direkt oder über die Relegation aufsteigen kann?
Also grundsätzlich mal gesagt, Holstein Kiel, super sympathischer Club, sehr viele Sympathien für, aber ich glaube...
Darum geht's nicht, du sollst dein Fachliches
hier... Ich wollte doch erstmal um heißen Brei umgehen, kennt mich doch.
Wir haben keine Zeit, Transferphase.
Ich sage, sie schaffen es nicht bis... ganz zum Schluss. Dafür sind auch die Transfers, die sie jetzt geholt oder kurz davor stehen oder geholt haben, die sind okay, ein bisschen in der Breite was zu tun. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt genau die Transfers sind, um dich weiter da oben zu halten. Sie haben für mich gut performt, auch ein bisschen overperformed. Und ich glaube, da sehe ich andere Teams konstanter auf die letzten Spiele gesehen als Holstein Kiel. Also die werden meiner Meinung nach schon in den Top 5 landen. Aber ich glaube schon, dass da Düsseldorf, Fürth, der HSV ist noch dahinter, noch vorbeiziehen wird.
Ja, ich bin auf Alexander Bernhardsson gespannt, ob der nochmal was Neues in die Offensive reinbringen kann, weil die ist stark. Auch wenn da jetzt ein paar verletzt sind, wie Fiete Arp, der sich auch irgendwie wieder neu entdeckt hat. Und... nicht, wir haben es schon angesprochen, ne? Das ist ein Club, der im Umbruch war im Sommer durch Abgang von Wahl, von Rehse. Ich habe jetzt noch ein paar ausgelassen, aber das kann auch nochmal so ein bisschen nachwirken. Also es muss nicht immer sein, das ist nicht immer alles gleich, ne? Dass du sagst, Umbruch im Sommer, du musst erstmal reinkommen. Manchmal klappt es direkt im Sommer und dann kommt so ein bisschen, ah, was machen wir denn jetzt, weil Plan A nicht mehr funktioniert. Und ich fand, das Spiel gegen Braunschweig war so ein erster Fingerzeig, was sich dann auch entwickeln kann, wenn alle schon mal gegen dich gespielt haben und wissen, ah, okay, so machen die das immer. Ah, der Tom Rothe von links, der kann ganz gut flanken. Ah, der Luis Holtby, der ist doch noch nicht auf dem Weg ins Karriereende. Also das kann sich alles noch entwickeln. Und du hast jetzt auch dann bald schon richtige Kracherspiele, zum Beispiel zu Hause gegen St. Pauli. Mal sehen, was da noch so passieren kann. Transfers weiß ich auch nicht genau. So Bernhardsson, wie gesagt, die anderen Spieler, um es mal kurz zu machen, also da ist zum Beispiel auch ein gewisser Mikkel Kirkeskow gekommen, linker Verteidiger, 32 Jahre aus Polen. Aktuell ist noch sehr konkret. Na, wer ist noch sehr konkret, Knoddy? Du musst mir einmal ganz kurz hoffen.
Maximilian Mentrup von Hartberg.
Ja, Mittelstürmer, ne?
Richtig.
Genau. Da muss man dann eben auch sehen, findet er sich direkt rein? Die kommen jetzt auch nicht direkt aus derselben Liga, aus der dritten Liga, wo man sagen kann, ah, okay, der ist sofort so zu benutzen. Der Kader ist ja okay, aber es ist halt echt schwierig. Dann, wie gesagt, gibt's ja noch Konkurrenten und einer davon ist der HSV. Und der HSV hat einen Transfer sozusagen auf der Zielgeraden. Und das sollte ja auch eigentlich schon die größte Baustelle sozusagen abdecken. David Zimmer, Innenverteidiger aus Turin, also FC Turin, und soll ausgeliehen werden plus Kaufoption im Sommer für 6 Millionen Euro, die nur durchgezogen werden kann, wenn der HSV aufsteigt. Aber in der Innenverteidigung gab's viele Probleme. Viele Verletzungen. Ist das ein Spieler, wo du sagst, okay, der könnte jetzt auch dem HSV kurzfristig helfen, um ja die oft Wackeldefensive zu stabilisieren?
Er hatte im Anfang 23 eine schwere oder lange Verletzung hinter sich und jetzt noch nicht so richtig viel mit Einsatzzeiten beim FC Turin. Aber wenn man sich mal im HSV-Forum umschaut auf Transfermarkt, da waren viele, die sich sehr freuen würden, wenn dieser Spieler zum HSV kommen würde. Gerade weil es auch ein spielstarker IV ist, der zum System von Tim Walter passen würde. Das macht demnach schon Sinn. Aktuell ist es aber halt noch die Frage, wie kommt er, könnte er kommen? Du hast das Angebot der Leihe mit Kaufoption angesprochen. Turin möchte ihn aber verkaufen für 6 Millionen. Da gibt es jetzt halt quasi noch die letzten Schritte, die da gegangen werden müssen, ob man das machen kann, jetzt schon an HSV-Stelle oder nicht. Der Spieler möchte zum HSV, das hat er schon den Vereinsverantwortlichen hinterlegt. Das ist vielleicht schon mal ein Pluspunkt. Aber ja, das ist so das Konkreteste. Es gab, wie gesagt, noch andere Namen, Yannick Keitel, Katterbach, Patrick Pfeiffer, Oliver Batista Meyer. Aber wie gesagt, alle bis auf Katterbach, wo es eigentlich schon klar ist, entweder kommt der jetzt noch im Winter oder im Sommer, da wird es nicht. Keitel soll zu Stuttgart gehen, im Sommer ablösefrei. Pfeiffer möchte sich unbedingt bei Augsburg durchsetzen, das hat er schon betont. Und ein Batista Meyer wird die Rückrunde bei Dresden spielen, nachdem seine Leihe bei Werl abgebrochen wurde. Aber ich glaube, da sehe ich auch jetzt nicht den Bedarf, dass man da im Winter beim HSV was tun müsste.
Ja, es bleibt spannend und ich glaube, dass nicht nur diese drei Vereine, wir haben uns jetzt mal auf die beschränkt, im Aufstiegskampf eingreifen werden, also Fürth, Düsseldorf, Hertha. Da kommen jetzt ja auch schon die nächsten direkten Duelle, Düsseldorf jetzt gegen St. Pauli. Also es bleibt spannend, es bleibt richtig knackig in der zweiten Liga und es bleibt auch knackig in der Transferphase. Am Montag sind wir wieder für euch da. Da gucken wir nochmal auf die Entwicklung vom Wochenende, was tut sich. Gucken dann schon mal voraus, was könnte noch passieren, was sollte noch passieren. Und dann, ihr wisst es, bei Transfermarkt werdet ihr alles finden rund um den Deadline Day, der am 1.2. ist, am Donnerstag. Da machen wir keinen Podcast, da schauen wir uns das jetzt erstmal alles an. Knoddy macht Twitch, dazu checkt Instagram, checkt die App, checkt die Website, ne, checkt die Spielerprofile, hat sich da was getan. Und dann am Freitag sind wir wieder für euch da, um das alles zusammenzufassen und zu schauen, wer hat hier noch die Besten, die jetzt kurz vor Ladenschluss gemacht. Folgt uns bei Spotify, folgt uns bei iTunes, egal wo ihr den Podcast habt und bewertet uns mit 5 Sternen. Von uns vielen Dank und ciao, ciao.
Tschüss.